Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Jenny Gärtner. Das Coronavirus breitet sich in Italien weiter aus. Mehr als 320 Menschen in Italien sind infiziert. 10 Patienten sind gestorben. Deshalb gab es heute eine Krisensitzung in Rom. Ich habe mit dem Berliner Virologen Professor Christian Drosten gesprochen. Woran erkenne ich eigentlich, ob ich mich infiziert habe mit dem Coronavirus? Das erfahrt ihr gleich. Und wir gucken auf den Speiseplan. Was gibt's in unseren Kantinen eigentlich zu futtern? Und können wir unser Essen auch nach CO2-Bilanz auswählen? Da gibt's nämlich eine neue App, die Messwerte ausspuckt. Da könnt ihr jetzt mal kurz überlegen, wo euer ökologischer Fußabdruck größer oder kleiner ist. Bei einem Kilo Butter oder einem Kilo Gemüse? Antwort gibt's gleich. Und sollten Ärzte straffrei bleiben, wenn sie Menschen dabei helfen, sich selbst zu töten? Ja, so sieht das der Palliativmediziner Matthias Töns.
Ich sag mal, so eine Entstellung durch einen Gesichtstumor, der aus der Haut bricht, oder stinkende Wunden, das kriegt man relativ schlecht in den Griff. Und da kann man tatsächlich den Wunsch mancher Menschen verstehen, zu sagen, das ist für mich würdelos, so möchte ich nicht weiterleben.
Um Sterbehilfe geht es morgen vor dem Bundesverfassungsgericht, konkreter gesagt um den Paragraphen 217. Was der genau besagt, das klären wir gleich. Ihr hört den Update-Podcast am Dienstag.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ein Mensch absolut nicht mehr leben möchte, kann der Arzt demjenigen dann beim Sterben helfen? Aktuell nein. Wenn der Arzt das macht, droht ihm eine Haftstrafe. Die Mehrheit der Deutschen hat da eine andere Meinung zu. Die sagen, Ärzte sollten eigentlich straffrei bleiben. Besonders wenn es um Schwerkranke geht, dann sollen die denen bitte helfen dürfen, sich selbst zu töten. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Infratest DIMAP hervor. Und so sieht das tatsächlich auch der Palliativmediziner Matthias Töns.
Ich sag mal, so eine Entstellung durch einen Gesichtstumor, der aus der Haut bricht, oder stinkende Wunden, das kriegt man relativ schlecht in den Griff. Und da kann man tatsächlich den Wunsch mancher Menschen verstehen, zu sagen, das ist für mich würdelos, so möchte ich nicht weiterleben.
Aktuell ist es so, wer als Ärztin, als Arzt eine Selbsttötung fördert, dem drohen bis zu 3 Jahre Haft. So hat das 2015 der Bundestag beschlossen. Wann und wie darf ein Arzt beim Sterben helfen? Morgen soll es zu diesen Fragen ein Urteil geben vom Bundesverfassungsgericht. Darüber habe ich gesprochen mit Felix Hütten, Wissenschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung. Und ich habe ihn gefragt, worüber muss das Bundesverfassungsgericht da morgen genau entscheiden?
Also das Bundesverfassungsgericht wird zu klären haben, ob der bestehende Paragraph 217 Strafgesetzbuch in der jetzigen Form eben mit dem Grundgesetz einhergeht. Also die Frage, die sich da stellt, ist dieser Sterbehilfeparagraph, wie man ihn so nennen kann, eben mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, was im Grundgesetz ja an vielen Stellen formuliert ist, eben konform. Und die Kläger sagen eben, dass sie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben, und das unterbindet quasi dieser Paragraph in der jetzigen Form. Und das ist sozusagen der Konflikt, der da verhandelt wird.
Wer klagt da jetzt ganz genau in Karlsruhe?
Also es ist ein Mix von verschiedenen Leuten. Es sind unter anderem Patienten, die eben, wie gesagt, auf dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben klagen. Es sind aber auch Ärzte darunter, die sich eben kriminalisiert sehen und sagen, sie wollen Rechtsklarheit haben. Und zu den Klägern gehören aber auch Sterbehilfeorganisationen. Das muss man auch deutlich dazu sagen.
Mhm. Mit welcher Begründung wurde dieser Paragraph damals eingeführt?
Also 2015 gab es ja eine intensive Debatte im Bundestag, und die allermeisten Parlamentarier haben eben gesagt, sie wollen, dass die Sterbehilfe keine Form der normalen Behandlung in Deutschland wird. Und man wollte ganz besonders eben Sterbehilfeorganisationen und eben auch kommerziellen Anbietern letztlich da so ein bisschen einen Riegel vorschieben und sagen, wir wollen auf keinen Fall, dass es hier so eine Art Sterbemarkt gibt in dem Sinne. Und deswegen hat man sich in diesem Paragraph 217 vor allem auf die Wiederholung der Sterbehilfe konzentriert, also die geschäftsmäßige Sterbehilfe heißt es im Gesetzestext. Und das ist wichtig zu wissen, da geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern eben vor allem um die Frage, ob ein Arzt oder eine Ärztin das mehrmals tut. Dann hätte man nämlich diese Wiederholung oder diese Geschäftsmäßigkeit, und das wollte man eben damals verbieten.
Wenn die Richter jetzt entscheiden, der Paragraph kommt weg, was hätte das für Folgen?
Ja, das ist natürlich schwierig abzusehen. Also zum einen könnte es natürlich schon sein, dass es dazu kommt, dass sich in Deutschland dann wieder Sterbehilfeorganisationen, also kommerzielle Anbieter in einer gewissen Weise etablieren. Ich denke aber, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass der Paragraph gekippt wird, dann werden wir sicher eine Form der Rechtssicherheit bekommen, also dass die Ärztinnen und Ärzte zumindest mal wissen, woran sie sind, und weil das war einer der größten Kritikpunkte an dem Paragraphen, so wie er jetzt besteht.
Deswegen auch nochmal ganz grundsätzlich gefragt, Stand jetzt, Sterbehilfe in Deutschland, ist sie komplett verboten?
Nein, ist sie überhaupt nicht. Also da muss man jetzt erstmal ein bisschen die Begriffe auseinanderdröseln. Also die Sterbehilfe im eigentlichen Wortsinne, die Hilfe beim Sterben, ist ja überhaupt nicht verboten. Sondern im Gegenteil, ist ja sozusagen gute Medizin. Und die Sterbehilfe, wie wir sie so im umgangssprachlichen Gebrauch verwenden, also der assistierte Suizid, der ist eben nur dann verboten, wenn es um eine Geschäftsmäßigkeit geht. Das heißt, ein Mensch, der das einmalig tut und eben auch nicht professionell tut, also zum Beispiel ein Angehöriger, der jemandem, der sterben möchte, ein Gift auf den Nachttisch stellt, der wird wahrscheinlich straffrei davon kommen. Macht das aber ein Arzt, der ja in der Regel tatsächlich immer geschäftsmäßig handelt, der wird wahrscheinlich mit hohen Strafen rechnen müssen. Also die Sterbehilfe an sich ist so nicht verboten.
Also ich dachte, es wäre verboten. Also in welchem Fall ist es denn erlaubt?
Also das Gesetz sagt, eine Geschäftsmäßigkeit ist untersagt, und die Geschäftsmäßigkeit ist eben auf Wiederholung definiert. Das heißt, jemand, der geschäftsmäßig handelt, der macht sich strafbar. Und Ärzte handeln ja in der Regel geschäftsmäßig. Also ein Arzt wird ja eine Tätigkeit immer mehrmals ausführen. Das heißt, straffrei gehen nach Stand jetzt, gehen zum Beispiel Angehörige aus, also Leute, die es eben nicht geschäftsmäßig machen.
Alles klar.
Und das ist eben der Hauptkritikpunkt an dem Gesetz, was man sagt, wenn überhaupt irgendjemand einen Menschen suizidieren sollte, beziehungsweise ihm dabei helfen sollte zu suizidieren, das ist ja sozusagen der richtige Begriff, dann sollte das ja jemand tun, der sich damit auskennt, also zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte und nicht irgendjemand, weil ich meine, wenn jetzt der Onkel Frieda da ankommt und irgendwas zusammenbraut und zusammenpanscht, wer weiß, ob das funktioniert. Und das ist natürlich eigentlich tatsächlich eine ungute Situation.
Wann und wie darf ein Arzt beim Sterben helfen? Fragen, die ich besprochen habe mit Felix Hütten, Wissenschaftsjournalist der Süddeutschen Zeitung. Ob der Paragraph 217 abgeschaffen wird, beschließt das Bundesverfassungsgericht morgen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ich mir ein Airbnb buche, dann entweder, weil ich denke, das ist auf jeden Fall günstiger als ein Hostel oder ein Hotel, oder weil ich meine Ruhe haben will, so richtig schön entspannt mit Freunden einfach eine komplette Wohnung für sich haben, ein eigenes Bad und so. Und man kann natürlich auch machen, was man will. Denkt man zumindest. Vermieterinnen und Vermieter von Airbnb-Wohnungen, die können nämlich tatsächlich einen schon so ein bisschen überwachen und schauen, ob man sich wirklich benimmt. Und zwar geht's um das Stichwort Partyverhinderung. Da bietet Airbnb Rabatte auf bestimmte Überwachungsgeräte an. Das klingt sehr, sehr strange. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Update Team, du hast dir das angeschaut. Was findet man da so bei Airbnb? Also was sind das für komische Geräte?
Auf der deutschsprachigen Airbnb-Website, da sind drei verschiedene Geräte verlinkt. Also zwei, das sind Lautstärken-Tracker. Die sollen den Vermieter oder eben die Vermieterin informieren, wenn es anhaltenden Lärm in der Bude gibt. Und das dritte Gerät, das wird damit beworben, dass es neben Lärm auch noch Temperatur, Bewegung und Luftfeuchtigkeit tracken kann. Airbnb schreibt, sie sprechen da keine Empfehlung aus, geben aber eben Rabatte auf diese Geräte. Und ganz offensichtlich wurden einige Geräte auch speziell für Airbnb-Vermieter, Vermieterinnen entwickelt. Bloomberg News hat da zum Beispiel mal eine Story gebracht über einen der Erfinder, der wohl mal ein Problem mit zu lauten Mietern hatte und dann riesigen Stress im Haus und dadurch eben auf die Idee kam, den Lärm zu überwachen.
Also wenn ich jetzt mir so ein Airbnb suche, dann kann es sein, dass ich da aufgezeichnet werde. Wie funktionieren diese Dinger? Also gehen die nach Dezibel oder was?
Ja genau, also die sind eher wie so Dezibelmesser, sagen die Hersteller. Eine Firma, die nennt ihr Gerät eine Art Rauchmelder für Lärm.
Noise Aware is like a smoke detector, but for noise. Our smart home noise sensors monitor the decibel levels at your property, evaluate other risk factors, and send an alert via text or email if the noise levels exceed your chosen threshold level.
Super praktisch.
Ja,
kriegst du direkt eine Nachricht. Hier ist ganz schön laut.
Genau, das kommt aus so einem schicken Werbevideo, in dem eine ganz entspannte, animierte Vermieterin in der App checkt, wie laut da gerade ihre Mieterinnen und Mieter sind, ob die eine Party machen oder ob die eben brav und leise sind. Ein anderer Hersteller, der schreibt, ein Gerät, das niemals Audio aufzeichnet, also alle tracken eben die Dezibelzahlen, kannst du dann alles schön in der App ablesen, nicht nur in Echtzeit, sondern je nachdem, was du als Vermieter, Vermieterin bereit bist zu zahlen, auch unbegrenzt lang. Und man kann sich dann einen Alarm einrichten, der losgeht, sobald die gemessene Dezibelzahl über einen bestimmten Zeitraum diesen eingestellten Höchstwert überschreitet. Also du kannst einen Höchstwert angeben und wenn der länger überschritten wird, dann kriegst du eine Nachricht. Also quasi lautes Tür zuschlagen, der Alarm geht nicht an. Party mit lauter Musik über mehrere Minuten oder Stunden, der Alarm geht los.
Das ist ein bisschen gruselig. Das heißt, der Vermieter kann dann checken, wann ich da bin und ob ich tatsächlich auch Leute eingeladen habe oder ob ich alleine bin oder so.
Ja, genau. Also gerade mit diesem Gerät, das auch Bewegungen und Temperatur und Luftfeuchtigkeit checkt, da kann man das, wenn man diese Daten richtig interpretieren kann, sehr wahrscheinlich rauslesen.
Okay, dann sind wir direkt mal bitte gedanklich beim Worst-Case-Szenario. Daten könnten ja tatsächlich auch gehackt werden und dann am Ende gegen mich verwendet werden.
Das ist auch gar nicht so abwegig. Also es passiert ja immer wieder, dass Daten in Clouds gehackt werden und so funktionieren ja eben auch diese Geräte. Die senden die Daten per WLAN in eine Cloud und die Vermieterin bekommt dann eben so eine grafische Darstellung dieser Daten in einer App. Ich habe mal Moritz Tremmel gefragt, was mit diesen Daten sonst noch so gemacht werden könnte. Der ist IT-Sicherheitsexperte bei der IT-Nachrichtenseite golem.de.
Wenn man bei Airbnb in die Bewertungen guckt, kann man vielleicht die Lautstärke-Daten oder wenn die Geräte noch mehr Sensoren haben, eben auch zum Beispiel die Bewegungsdaten wirklich auch mit echten Menschen quasi korrelieren, wie sie bei Airbnb das gemietet haben.
Heißt, Airbnb könnte demnach aus den Daten rauslesen, wie du deine Abende so verbringst, ob du ein lauter oder ein leiser Mensch bist, Freunde einlädst, vielleicht lauten Sex hast, nicht lüftest oder sonst irgendwas.
Das klingt in Sachen Datenschutz wirklich heftig, muss ich sagen. Was sagt Airbnb selber dazu?
Ja, Airbnb schreibt dazu, Vermieter, Vermieterinnen sollen in ihren Hausregeln erklären, ob sie Überwachungskameras oder andere Aufnahmegeräte haben und müssen bekannt geben, wenn da Aufnahmen stattfinden. Da gibt es aber auch immer wieder mal Fälle. Airbnb erstattet dann zum Beispiel manchmal die Kosten, wenn du die Wohnung wechselst. Dafür muss man die Geräte aber ja auch erstmal erkennen. Die sehen ja aus wie Rauchmelder.
Richtig, dann guckst du an die Decke und denkst, sie ist ein Rauchmelder.
Genau.
Ne? Aber gibt es denn die Möglichkeit, die außer Gefecht zu setzen? Das ist bei Rauchmeldern ja schon schwierig.
Ja, also das hat mir Moritz Tremmel von golem.de auch erklärt. Aber zugegeben, das muss man, glaube ich, vorher mal ausprobiert haben, funktioniert über das WLAN-Netzwerk.
Man kann von außen scannen, welche Geräte jeweils im WLAN sind und kann dann einfach an einzelne Geräte oder einfach ein komplettes WLAN, also an alle Geräte, die in diesem WLAN sind, einen Befehl schicken, der dem Gerät quasi sagt, hey, trenn mal deine Verbindung.
Und dann kann eben der Sensor keine Daten mehr schicken. Das einzige Problem bei der Sache, eins dieser empfohlenen Geräte von Airbnb, das zeichnet trotzdem weiter auf und das schickt dann eben die Daten raus, wenn es wieder WLAN hat.
Airbnb gibt Rabatte auf Sensoren, mit denen Vermieterinnen und Vermieter checken können, ob in ihrer Bude gerade eine wilde Party abgeht oder ob vielleicht niemand zu Hause ist. Die ganzen Infos zu diesen Abhörgeräten waren das von Ilka Knigge aus dem Update-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ende April will die CDU ihre Führungsfrage klären. Heute ist Tag der Bewerber. Nach Norbert Röttgen haben Armin Laschet und Friedrich Merz ihre Kandidatur erklärt. Und Jens Spahn hat einen Schritt zur Seite gemacht, kann man sagen. Denn er will ins Team Laschet und zwar als Vize. Da möchte er gerne mit rein. Herzlich willkommen im CDU-Battle.
Wir können und müssen unsere Partei und unser Land wieder zusammenführen.
Ich trinke Kaffee.
Ich sag mal. Und dafür will ich kandidieren als Vorsitzender der CDU Deutschlands.
Das ist völlig in Ordnung und legitim, dass die beiden das machen.
Ich bedauere, dass nicht alle Kandidaten sich diesem Teamgedanken anschließen konnten.
Im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen. Nicht?
Ich trinke Kaffee. Espresso am liebsten.
Alright, was bedeutet das für die CDU und ihre Führungsfrage? Das alles habe ich besprochen mit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin und ich habe mit ihm geklärt, jetzt stehen ja schon drei Bewerber fest, also Norbert Röttgen, Armin Laschet, Friedrich Merz. Welche Strömungen innerhalb der CDU unterstützen denn eigentlich wen?
Das werden wir am Ende des Tages natürlich erst bei der Wahl sehen. Aber es ist eines klar, Friedrich Merz hat sich eine Fanbase gebildet. Er hat in den letzten Wochen und Monaten gezielt Ostdeutschland bespielt, ostdeutsche CDU-Landesverbände. Er hat dann gezielt die konservativen Teile und die wirtschaftsliberalen Teile der CDU in Westdeutschland bespielt. Wenn man sich die Liste seiner Auftritte anschaut, dann sieht man, dass das eigentlich ein sehr zielgerichtetes Mobilisieren eines bestimmten Teils der Partei ist. Und das hat es dann natürlich Armin Laschet und Jens Spahn heute ermöglicht zu sagen, also wir sind diejenigen, die eben jetzt gerade in dieser Teambildung alle, die ganze Breite der Partei ansprechen. Das sind so die Signale, die da ausgesendet wurden.
Das heißt, Jens Spahn hat sich tatsächlich anders überlegt und unterstützt jetzt einfach Armin Laschet. Cleverer Schachzug?
Nein, ich glaube, das war ein Move in einem Moment, wo die Partei gestern Abend, als diese Entscheidung offenbar fiel, in den Abgrund geblickt hat, in dem die gesehen haben, wir stehen eigentlich vor einer Phase, in der sich eine Reihe von starken Egos aus Nordrhein-Westfalen, diese Männer da, in der die, ich habe das gestern in einem Kommentar genannt, in der da die Stunde der Gladiatoren und Einzelkämpfer geschlagen hat, die sich auf offener Bühne notfalls selbst zerfleischen. Das war die Situation gestern Nachmittag und gestern Abend. Und da wirklich sozusagen in letzter Sekunde hat Jens Spahn dann den Schritt gemacht und der hat dann in einem fast staatsmännischen Gestus gesagt:
Wir befinden uns als CDU, als christlich-demokratische Union in der größten Krise unserer Geschichte. Eine Krise des Vertrauens, des Zusammenhalts und der Zuversicht.
Ja, dieses Duo Laschet-Spahn, die haben es jetzt in der Hand, die Partei auch über die klassischen Strukturen für sich zu mobilisieren, für sich einzunehmen mit dem Versprechen, wir werden den Bruch in der Partei verhindern. Wir sind diejenigen, die auch mit dieser Teambildung jetzt schon bewiesen haben, dass wir alle Lager der Partei mitnehmen können. Und ich glaube, das ist es, was die CDU dann am Ende auch will.
Kommen wir nochmal zu Friedrich Merz, der selber gesagt hat, 2018 auf dem Parteitag, wenn er da eine bessere Rede gehalten hätte, dann wäre er schon längst an der Spitze und wäre CDU-Chef. Teilst du das?
Was die Rede angeht, das stimmt. Das war ja damals wirklich eine ganz knappe Entscheidung. 48% dann der Delegierten hatte Merz da hinter sich gebracht. Das ist seine Haltung. Die geht aber dann auch nahtlos über in so eine Haltung, dass er im Grunde das Gefühl hat, er hat fast so eine Art Anspruch auf den CDU-Vorsitz, indem er sich selber als derjenige sieht, der die Breite der Bevölkerung, der Parteibasis hinter sich hat. Er verweist auch immer wieder auf die Umfragen, die ihm bescheinigen, da vor den anderen zu liegen. Ich glaube, letztlich ist Friedrich Merz derjenige, der seit 2000, seitdem Angela Merkel Parteivorsitzende ist, das Gefühl hat, eigentlich müsste er da stehen.
Sagt Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe Schnupfen, Kopfweh, irgendwie so Erkältungssymptome. Aber ist das jetzt eine Erkältung oder habe ich doch was Schlimmeres? Woran erkenne ich das eigentlich, ob ich mich angesteckt habe mit Corona? Das klären wir mit dem Berliner Virologen von der Charité, Professor Christian Drosten. Er und sein Team haben auch den Test entwickelt, um das Virus zu erkennen. Wenn ich jetzt zu Hause bin und das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie nicht so, wann könnte das der Coronavirus sein?
Ich würde im Moment mit Sicherheit abwarten, bis wir eine bekannte größere Anzahl von Patienten haben in Deutschland. Vorher ist es wirklich übertrieben, für sich selber irgendwelche Verhaltensänderungen zu beschließen oder irgendwelche Angst zu haben um die eigene Gesundheit. Angst zu haben braucht man sowieso im Prinzip nicht, weil das Ganze ja vor allem eine Erkältungserkrankung ist. Also ich würde jetzt im Moment vor allem mal den Informationskanal aufmachen und eifrig die Zeitung lesen und Medien mir anschauen, um
Radio
zu verstehen.
Hören natürlich.
Radio hören auch natürlich, um eben wirklich zu verstehen, wie weit es denn jetzt ist, also ob es denn jetzt wirklich Übertragungen in Deutschland gibt und wenn ja, ob das auch viel mehr ist als vielleicht nur ein kleiner begrenzter Ausbruch in irgendeiner Stadt, in der ich gar nicht wohne.
Welche Symptome hätte ich denn ganz konkret, wenn ich jetzt von dem Coronavirus betroffen bin?
Also es sieht so aus, dass der milde Fall, der eigentlich eher typisch ist beim normalen mittelalten Erwachsenen, der ansonsten gesund ist, beginnt wie eine normale Erkältung, so von der Tendenz her vielleicht weniger als ein Fließschnupfen und mehr als ein Halsschmerz, der dann auch relativ schnell mit einem Reizhusten einhergehen kann. Und es kann auch relativ früh im Verlauf mal ein Fieber dabei sein, was man ja als Erwachsener sonst nicht so häufig hat.
Und Stand jetzt ist, in Deutschland sind wir relativ safe, oder?
Ja, ich glaube, dass die Münchner Behörden es geschafft haben, das Ganze einzudämmen dort. Wir haben jetzt eine ganze Zeit keine neuen Fälle mehr gesehen, keine Folgefälle, sodass wir im Moment sagen können, in Deutschland ist dieses Virus nicht. Aber solche allgemeinen Aussagen können einen von einem auf den nächsten Tag dann einholen. Also ich würde jetzt nicht garantieren, dass das noch allzu lange so bleibt.
Mhm. Also in Italien ist es ja so, dass mittlerweile 10 Menschen gestorben sind. Und das heißt, die meisten hatten eine Vorerkrankung oder waren schon sehr alt. Jetzt haben wir uns hier in der Redaktion gefragt, was bedeutet das? Also welche Vorerkrankung hat man und wann kann das quasi am Ende dann böse ausgehen?
Es ist eigentlich nicht so, dass besondere spezifische Vorerkrankungen da eine Rolle spielen. Also auch aus China ist ja einiges bekannt, so in der Konstellation. Das sind einfach allgemeine, ja, man kann fast sagen Volkskrankheiten. Also beispielsweise ein deutlicher Diabetes gehört dazu, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, die eben nun mal auch mit zunehmendem Alter bei Personen dann zusammenkommen. Deswegen ist das auch nicht ganz so leicht zu trennen, jetzt zu sagen, das sind ältere Personen, das sind vorerkrankte Personen. Das ist ja häufig einhergehend.
Jetzt ist es ja so, dass in Deutschland auch einige Leute sich überlegen, ja, ich fange jetzt mal an mit so Hamsterkäufen oder ich kaufe mir einen Mundschutz. Ist das gerechtfertigt oder ein bisschen übertrieben?
Nein, es ist natürlich vollkommen übertrieben. Also bei den Mundschützen kann man sowieso sagen, da gibt es überhaupt keine Evidenz dafür. Also es gibt keine Daten, die sagen, dass einen das von der Infektion schützt. Es gibt so bestimmte Mundschütze, die man aber nur in Sicherheitsbereichen trägt. Die kann man nicht länger als eine halbe Stunde tragen. Die würden was nützen, aber das kommt für die allgemeine Bevölkerung nicht in Frage. Die gibt es auch nicht in der Apotheke zu kaufen. Und Hamsterkäufe sowieso nicht. Also da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Ich verstehe auch nicht, warum es in Italien dazu gekommen ist, außer vielleicht eben unter dem Eindruck, dass die Behörden dort relativ schnell, ich will fast schon sagen vorschnell gehandelt haben und dabei nicht in Betracht gezogen haben, dass sie bei der Verhängung von so einer Quarantänemaßnahme natürlich auch für die Versorgung der Bevölkerung verantwortlich sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wonach wählt ihr eigentlich in der Kantine oder in der Mensa euer Essen aus? Also ich sag mal, als ich als Studentin unterwegs war, ne, gut, dann ging es darum, was ist billig? Heute geht es da mehr nach Geschmack. Aber was wäre, wenn man beim Auswählen des Gerichts schon so seinen biologischen Fußabdruck so mitbedenken könnte? Einige Kantinen in Deutschland, die haben sich gedacht, wir zeigen das jetzt einfach mal an. Wie hoch ist die CO2-Bilanz deines Gerichts? Dann kannst du quasi bei der Essenswahl gucken, wie klimafreundlich möchte ich heute sein. Das geht dann mit so einer App. Rufst du das Gericht auf, die spuckt dir das dann aus, wie hoch die Kohlenstoffdioxidwerte sind. Verbraucherschützer sind aktuell noch so semi-begeistert, aber wir gucken uns das Ganze mal an. Das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting nämlich gemacht. Wie gut das funktioniert, Futtern fürs Klima.
Für viele ist es die schwerste Entscheidung des Tages. Essen 1, 2 oder 3.
Das fällt mir sehr schwer. Ich nehme das geringste Übel.
Schweineschnitzel?
Auf gar keinen Fall.
Nee?
Nein.
Frühlingsrolle mit Hühnerfleisch?
Auch nicht, nein.
Mensa Uni Köln, 11.30 Uhr. Die Lage vor der Anzeigetafel schon kompliziert genug.
Und jetzt soll es sogar noch komplizierter werden, denn klar, es geht darum, auch den Carbon Footprint zu berücksichtigen. Meine liebe Gruppe, ich habe eine Frage so in die Runde. Wie wichtig ist euch CO2-Sparsamkeit beim Essen?
Schon wichtig.
Vorsichtiges Nicken, ja, aber...
Ich achte jetzt nicht beim Aussuchen der Gerichte, achte ich jetzt nicht auf das Regionalste oder so.
Ja, das stimmt, das natürlich nicht.
Aber wenn da jetzt so ein kleiner Button wäre, der sagen würde, das ist das Gericht, wo du total viel CO2 sparst.
Ja, würde ich wahrscheinlich eher nehmen, schon, ja.
Magen, Gehirn, Darm. Wir wissen seit langem, wie gut das alles vernetzt ist. Andererseits scheint der Bauch hier oft das letzte Wort zu haben bei der Entscheidung, was reinkommt. Ob an die Anzeigetafel jetzt noch die CO2-Info muss, sind die Leute hier unentschieden.
Ja, was lecker ist, was sie vielleicht unbedingt müde macht, was saisonal, regional ist und mehr Gedanken mache ich mir da eigentlich
nicht. Da bist du ja schon mittendrin, ne?
Die Frage ist doch, wissen wir nicht eh schon genug darüber, was schädlich ist und was nicht? Um das herauszufinden, habe ich einen kleinen Test gemacht.
Schaut mal hier, ich habe hier so eine Liste gemacht. Das könnt ihr mal so raten. Welcher hat hier den Platz 1? Schweinefleisch, Käse, Rindfleisch, Gemüse, Butter.
Boah, schwierig. Ich würde Schweinefleisch auf jeden Fall als am meisten einsortieren.
Mhm. Ich würde eher auf die zwei Fleischsorten tippen. Butter.
Butter oben?
Mhm.
Okay.
Fleisch oben, Gemüse unten. Uneinheitliches Bild bei Butter und Käse. Es scheint, als gibt es hier so etwas wie ein Bauchgefühl für CO2-Äquivalente. Kompliziert wird es dann, wenn der Hawaii-Toast gegen die Lasagne antritt. Dann bräuchte man vielleicht doch diese App, Klimateller. Eine Art CO2-Berechnungshilfe für Rezepte.
Die App greift auf eine ziemlich umfangreiche Datenbank zurück. Die wurde entwickelt von Eternity und die wird auch fortlaufend aktualisiert. Und da sind zusammengefasste Lebenszyklusanalysen hinterlegt, mit denen dann die Daten auch berechnet werden.
Jana Kolzau arbeitet für die Organisation Nahrhaft. Die haben die Klimateller-App entwickelt. Die Idee dahinter? Es gibt einen durchschnittlichen CO2-Wert fürs Kantinenessen. Wenn der Kantinenbetreiber jetzt ein klimafreundliches Rezept erstellt, die Zutaten eingibt und die Anwendung errechnet, dass da nur 50% oder weniger CO2 drin steckt im Vergleich zum durchschnittlichen Kantinenessen, dann gibt es den einen kleinen Hinweis: klimafreundlich.
Gerade für Menschen, die da schon viel drüber nachdenken, die brauchen das vielleicht nicht unbedingt, die freuen sich dann aber trotzdem, dass es klimafreundliches Angebot in den Betrieben gibt. Und zum anderen für die Menschen, die sich da noch nicht so sehr mit beschäftigt haben, die haben dann einfach eine greifbare Zahl und den Klimateller, den sie dafür wählen können.
Auch bei uns im Deutschlandfunk in Köln gibt es natürlich eine Kantine. Hier mit gutem Beispiel vorangehen, super wichtig. Als ich unseren Koch nach der App frage, verschwindet der kurz durch eine Tür und kommt zurück mit einem kleinen Karton. Darin Flyer, Displays und Aufkleber. Werbematerialien der Klimateller-App.
Mein Gemüse kommt vom Bauern aus Köln, aus der Region Umland Köln. Dann wissen die Leute genau, okay, das ist das Gemüse, was aus dieser Region kommt. Für was brauche ich dann noch eine App, die mir sagt, wie viel CO2 das jetzt verbraucht hat? Ist meiner Meinung nach unnötig.
Wenn ein Fünftel aller CO2-Emissionen laut Klimateller-Website auf unsere Nahrung zurückgeht, dann brauchen wir hier einen Wandel. Die Frage ist, ob die App nötig ist. Bei den Studierenden wussten die meisten ganz gut Bescheid, bis auf das Detail, dass Butter mit Abstand den dicksten Fußabdruck hinterlässt, weil man für die Butterherstellung zu viel Milch braucht. Und auch Kühe sind ja nicht gerade klimafreundlich.
Krass, also ich hatte schon das Gefühl, Butter ist schon nicht so nett, wie man denkt, aber wow.
Ansonsten funktioniert die eingebaute Schätz-CO2-Anwendung in uns drin ganz gut. Und unser Koch hat vor ein paar Monaten einfach so angefangen mit dem Wandel. Nicht nur ein, sondern zwei vegetarische Gerichte anzubieten. Mit Erfolg und ganz ohne App.
Überwiegend mittlerweile tatsächlich vegetarisch, außer an solchen Schnitzeltagen. Ja. Aber es gibt teilweise wirklich auch Gerichte, die wir als vegetarisch über 100 Mal verkaufen. Und das war sonst immer nur Schnitzel oder Currywurst. Ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Senator Bernie Sanders, der liegt ganz klar vorne bei den Demokraten in Sachen Präsidentschaftskandidatur, hat am Wochenende in Nevada die dritte Vorwahl für sich entschieden. Er ist der Älteste und politisch gesehen am weitesten links. Er hat in einem Interview mit dem Sender CBS über Kuba und Fidel Castro gesprochen und dann hat er das hier gesagt.
We're very opposed to the authoritarian nature of Cuba. But you know, it's unfair to simply say everything is bad. You know, when Fidel Castro came into office, you know what he did? He had a massive literacy program. Is that a bad thing?
Ja, er sagt so viel wie, ja, das autoritäre Regime in Kuba, das kann man verurteilen. Es sei aber auch nicht alles schlechter. Zum Beispiel das Alphabetisierungsprogramm, das Fidel Castro nach seinem Amtsantritt eingeführt hatte. Zwei andere Kandidaten der Demokraten, Joe Biden und Michael Bloomberg, die haben ihn daraufhin attackiert und haben gesagt, ja, also das ist ja so ein bisschen sein Ding. Diese autokratischen Regierungen, die macht er sich immer zu eigen. Ist Sanders am Ende vielleicht doch zu links für seine Partei? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler, mit Thomas Jäger. Und ich würde gerne wissen, warum stürzen sich im Moment denn so viele andere Kandidaten der US-Demokraten auf Sanders? Also liegt das einfach daran, dass er momentan der Favorit ist im Vorwahlkampf?
Das genau ist der Grund, Frau Gärtner. Das ist immer so. Wer vorne ist, der wird gejagt. Und die übrigen Kandidaten hatten vor Nevada, wo Sanders ja mit ganz großem Abstand gewonnen hat, genau den Fehler gemacht, ihn nicht zu jagen. Damals haben sich alle auf Michael Bloomberg gestürzt, haben gesagt, diesen Milliardär, den wollen wir hier nicht drin haben. Und Sanders hat gedacht, macht nur, das ist Wasser auf meine Mühlen. Und entsprechend hat er das groß gewonnen. Jetzt haben sie das realisiert und werden diese Nacht versuchen, vor der Wahl in South Carolina, eben Sanders von außen zu definieren als einer, der so links ist, dass er zwar innerhalb der Demokratischen Partei eine Mehrheit finden kann, aber gegen Trump überhaupt keine Chance hat.
Warum ist es denn eigentlich für viele Demokraten in den USA so schwer vorstellbar, Bernie Sanders als möglichen Präsidentschaftskandidaten zu unterstützen?
Na, Sanders gehört ja noch nicht mal zur Demokratischen Partei. Er geht auf diesem Ticket mit, aber er ist immer ein unabhängiger Kandidat gewesen. Und das, was jetzt der Anlass war, was Sie gespielt haben, nämlich, dass er gesagt hat, ja, in Kuba ist nicht alles schlecht gewesen, wir können ergänzen, in Nicaragua ist nicht alles schlecht gewesen, in der Sowjetunion ist nicht alles schlecht gewesen, das sagt er eigentlich seit der Politik macht, also jahrzehntelang. Und das ist in den Vereinigten Staaten schlicht nicht vermittelbar. Weil in der Sowjetunion, in Kuba, in Nicaragua, da waren die Kommunisten, die Feinde, das waren die, bei denen nichts gut sein konnte. Und dieses Schwarz-Weiß, das hat er durchbrochen.
Ja, Donald Trump hat ihn ja tatsächlich auch als Kommunisten bezeichnet. Wenn wir jetzt mal unsere europäische Sicht nehmen, sind seine Positionen wirklich sehr weit links oder wäre das jetzt bei uns eher so vergleichbar mit der SPD oder mit den Grünen in Deutschland?
Naja, das ist schon, sagen wir mal, eine linke sozialdemokratische Position, die er einnimmt. Also zum Beispiel eine einheitliche Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung oder dass die Kredite, die viele aufgenommen haben, um ihr Studium zu finanzieren, erlassen werden sollen. Das sind so Sachen, wo sich Amerikaner an den Kopf greifen und sagen, das kann ja überhaupt nicht sein. Weil das ganze Parteiensystem in den USA nach rechts gerückt ist in den letzten Jahrzehnten. Also wenn wir zurückgehen, Nixon etwa, Anfang der 70er Jahre, damals sozusagen ein ganz beinharter Republikaner. Das wäre heute wahrscheinlich ein rechter, moderater Demokrat.
Aber ein Populist ist Bernie Sanders schon, oder?
Na, freilich. Ich meine, er will Wahlen gewinnen. Er macht mit diesen Themen seinen Wahlkampf jetzt seit 4 Jahren. Das ist sein Markenzeichen geworden. Er ruft die politische Revolution aus. Das war schon ein Unding in den USA. Und er hat gemerkt im letzten Wahlkampf, Vorwahlkampf, als er gegen Hillary Clinton anging, dass das bei den jungen Leuten angekommen ist. Und das ist so langsam übergeschwappt. Inzwischen gibt es kaum mehr eine Gruppe unter 65, bei denen Sanders bei den demokratischen Vorwahlen nicht vorne liegt.
Wenn Sanders jetzt dann tatsächlich am Ende vielleicht der Kandidat wird und damit am Ende Gegner wird von Donald Trump, werden dann alle Demokraten trotzdem geschlossen hinter ihm stehen?
Das ist genau das Ding, um das es jetzt geht. Denn in den USA ist es ja so, in so einem Vorwahlkampf, da wird der Kandidat oder die Kandidatin gesucht und dann geht es darum, können wir die Reihen schließen. Und die Sanders-Leute haben vor 4 Jahren Hillary Clinton nicht unterstützt. Die haben gesagt, nee, wir wollen wirklich eine politische Revolution, wir gehen nicht auf so eine moderate Linie zurück. Und jetzt geht es für die moderaten Demokraten, also für Joe Biden, Pete Buttigieg oder Michael Bloomberg, erstmal darum, wer von ihnen wird der sein, der Sanders stoppen kann, wenn es überhaupt noch geht. Und auf der linken Seite wird Elizabeth Warren relativ bald wahrscheinlich ausscheiden. Sanders wird der sein, der dann übrig bleibt. Und ob er die Demokraten vereint, das wird vor allem damit zusammenhängen, ob er Trump sozusagen als Teufel an die Wand malen kann, wo man sagt, also selbst wenn er mich nicht mögt, den mögt er noch viel weniger.
Bernie Sanders, könnte sein, dass er bald für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an den Start gehen wird. Warum das aktuell nicht alle Demokraten so super finden, das haben wir besprochen mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.